Willkommen zum SaaS Pioneers Podcast. Best Practices für Tech und Business von SaaS-Produkten. Von der ersten Zeile Code bis zur skalierbaren Architektur. Von der Idee bis zur Umsetzung deiner Growth-Strategie. Hier bekommst du Einblicke, Tipps, Werkzeuge und spannendes Erfahrungswissen aus über 50 SaaS-Projekten. Zusammengestellt von Philipp Stork und Sergio Morazan.
Hallo an alle SaaS-Pioneers und die, die es noch werden wollen. Wir haben heute wieder zwei tolle Gäste aus der deutschen SaaS-Community. Stefan Paulus und Fabian Siegert sind Gründer von Acernis, einem spannenden SaaS-Tool aus der Medienwelt. Acernis bietet im Online-Verlagswesen viele Möglichkeiten zur datengetriebenen Wettbewerbsanalyse. Und heute besprechen wir die Features von Acernis, den Gründungsweg und die zukünftigen Neuerungen von dieser Plattform. Hallo ihr zwei, ich freue mich, heute mit euch sprechen zu können. Vielen Dank, dass ihr heute das erste Mal in dem Podcast SaaS Pioneers die Premiere bietet, zwei Gäste zu haben. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke.
Erzählt doch mal ein bisschen von euch. Wer seid ihr? Wer möchte anfangen?
Ich fange einfach mal an. Ich bin Stefan Paulus. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau studiert in Paderborn und dort haben wir auch das Unternehmen gegründet, Acernis. Ich bin bei uns für die Datenauswertung zuständig. Wir haben, Sergio, du hast uns eben gesagt, dass wir das Ganze datengetrieben angehen, diese Wettbewerbsbeobachtung. Und ich sag mal, der Datenteil ist dann, wo ich ins Spiel komme. Ich habe mich während des Studiums dann viel mit Machine Learning und künstlicher Intelligenz und all dem ganzen Kram auseinandergesetzt. Und genau, dementsprechend mache ich das jetzt weiter bei Acernis direkt nach dem Studium.
Ja, genau. Ja, mein Name ist Fabian Siegert. Ich bin 27 Jahre alt. Bin gerade dabei, mein Bachelorstudium fertig zu machen im Bereich Betriebswirtschaftslehre. Und genau, das ist dann auch mein Bereich, in dem ich dann tätig bin bei Acernis. Ja, und ja, ich stelle sozusagen auch Kontakt zu Notaren her, den ganzen Steuerberatungsbereich. Ja, genau.
Okay, und wie alt seid ihr beide?
Ich bin 27.
Ich bin 26, aber ich werde jetzt in ein paar Tagen 27.
Und studiert ihr beide noch oder seid ihr fertig? Habt ihr das Studium abgeschlossen?
Ich habe das Studium abgeschlossen und Fabi ist gerade dabei, seine Bachelorarbeit zu schreiben.
Genau, ich bin fast fertig.
Ah, sehr gut. Ja, wahnsinnige Doppelbelastung wahrscheinlich, Bachelorarbeit und Startup. Das haut wahrscheinlich ganz schön rein.
Ja, ein paar Wochen, also die Wochen sind sehr voll. Das kann man schon auf jeden Fall festhalten.
Sehr cool. Okay, dann stellt doch mal euer Produkt vor, Acernis. Was kann es genau? Was wollt ihr damit? Welches Problem möchtet ihr mit Acernis lösen?
Wir lösen das Problem der datengetriebenen Wettbewerbsbeobachtung für Online-News-Publisher. Das heißt, dass mit unserer Software wichtige Themen und Formate bei den Wettbewerbern entdeckt werden können und die Relevanz von Themen besser eingeschätzt werden kann. Dadurch hat man letztendlich einen besseren Überblick über die Interessen der Leserinnen und Leser. Denn bisher war es natürlich so, dass man auf der eigenen Plattform oder auf der eigenen Seite, der eigenen Webseite als News Publisher hatte man natürlich die Möglichkeit, alles Mögliche zu tracken und das machen auch ganz viele. Aber wie sieht das bei den Wettbewerbern aus? Da ist eben so eine große Lücke im Markt. Und genau da gehen wir rein, indem wir eben alle Kanäle der Wettbewerber analysieren können. Also nicht nur die Webseite, sondern auch Social Media, Newsletter, Push-Benachrichtigungen auf Mobiltelefonen. Und so kann dann eben die gesamte Publishing-Strategie eines Wettbewerbers entschlüsselt werden. Und außerdem haben wir noch einen Fokus auf Aggregatoren. Das heißt, man kann nicht nur seine Wettbewerber beobachten, sondern auch Aggregatoren. Das sind Sachen wie Google News, Apple News, Update, Pocket und so weiter, wo eben aus verschiedenen Quellen Nachrichten zusammengefasst werden. Und dort bieten wir auch an, diese Quellen zu beobachten, um einfach auch die Funktionsweisen dieser Aggregatoren entschlüsseln zu können für die Publisher. Dazu, einfach weiterzumachen, dazu haben wir ganz aktuell eine Live-Übersicht. Das Ganze nennen wir Augmented Reality Dashboard. Dort werden live in die Webseiten der Wettbewerber Informationen eingeblendet in so einer kleinen Leiste. Und damit hat man dann eben live die Übersicht über das, was gerade in der Nachrichtenwelt oder bei den Wettbewerbern und auf der eigenen Seite passiert. In Zukunft kommen dann da noch ein paar Features natürlich hinzu, nämlich natürlich ganz wichtig, dass man auch in Zeiträume der Vergangenheit schauen kann, dass man eben nicht nur sieht, was passiert gerade, sondern was ist vor einer Stunde passiert, was ist gestern passiert, was ist vor einer Woche passiert.
Und noch wichtig zu sagen ist, dass jedes Augmented Reality Dashboard natürlich je nach Kunde individuell anpassbar ist. Sie kommen auf uns zu, sagen, welche Seiten sie drin haben möchten und wir fügen die Seiten dann sozusagen hinzu, dass jeder sein individuelles Dashboard erhält, inklusive Aggregatoren.
Okay, also wie muss ich mir das vorstellen, was wären denn dann eure Kunden sozusagen? Also wahrscheinlich Online-Verlagshäuser und die möchten dann gewisse Daten über Wettbewerber rausfinden, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe. Welche Daten sind das genau? Was spielt für die eine Rolle?
Für die spielt eine Rolle, vor allem eben auf Artikelebene, einmal das Thema ganz banal gesagt, also welches Thema hat ein Artikel und wie viele Artikel zu diesem Thema gibt es bei den Wettbewerbern, zu welchen Uhrzeiten wurden die veröffentlicht, wie viele wurden veröffentlicht, auf welcher Position, das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, auf welcher Position sind diese Artikel, damit hat man natürlich einen Rückschluss auf die Relevanz von dem Thema und dem Artikel. Das ist was ganz wichtig ist, wie lange die Artikel auf der Webseite sind, wie häufig die gerepublished werden. Das ist so ein Ding aus dem SEO-Bereich, dass man eben Artikel, die man vor einer Woche meinetwegen irgendwie geschrieben hat, dann nochmal technisch neu veröffentlicht, obwohl es der gleiche Inhalt ist.
Okay, und das bildet ihr alles mit eurem Tool ab, stellt es zur Verfügung und dann kann sich eine andere Redaktion daran orientieren, was der Wettbewerb macht.
Genau. Also im einfachsten Fall ist sehr simpel gedacht, aber ist es so, dass man eben schaut, okay, Thema XY, jetzt ja ein schlechtes Beispiel, aber Thema Ukraine-Krieg ist gerade durch irgendeine neue Entwicklung bei all meinen Wettbewerbern irgendwie wieder ganz oben auf dem Aufmacherposition gelandet. Man selbst hat diese neue Entwicklung aber vielleicht noch gar nicht aufgegriffen, weil man dachte, die ist gar nicht wichtig oder so. Und dann hat man eben einen weiteren Baustein, um zu sehen, okay, dieses Thema ist doch wichtig, andere sagen, es ist wichtig und die Leserinnen und Leser interessiert das natürlich auch, dass es diese neue Entwicklung gibt. Und dann kann man sagen, okay, wir springen quasi auch noch auf diesen Zug auf. Das ist so eine ganz banale Sache, die man damit abbilden kann. Weitere die weniger banal sind, gehen dann eben in diese Richtung Publishing-Strategien, Themen, Vorbereitung auf Themen und so weiter. Und im ganzen SEO-Bereich ist es ja auch ganz wichtig, dass man schon früh Themen besetzt und da kann man dann eben auch schon Indizien bei seinen Wettbewerbern sehen, welche Themen wichtig werden bei einem Wettbewerber.
Zum Beispiel bei Lokalredaktionen, wo ein hoher Wettbewerb herrscht, wollen wir sozusagen dann diese Probleme angehen und lösen durch unsere Software und sozusagen den Publishern, lokalen Publishern, Redaktionen einen 360-Grad-Überblick über ihre Wettbewerb sozusagen geben.
Und welche Informationen kann ich bezüglich der Aggregatoren herausfinden mit eurem Tool?
Aggregatoren sind wir gerade noch ein wenig dabei, weiter zu validieren, was da die wichtigsten Punkte sind. Aber da geht es auch eigentlich wie auf der Webseite. Das Wichtigste ist die Positionierung in einem Aggregator, die Dauer, wie lange ein Artikel da drin ist, ob sich da die Positionierung auch geändert hat, also ob aus irgendeinem Grund ein Artikel oder ein Thema dann weiter nach oben gerutscht ist. Das sind ganz aktuell die Themen, an denen wir arbeiten und die wir als Informationen dann natürlich im Dashboard auch bereitstellen.
Natürlich auch die Anzahl an Artikeln des jeweiligen Publishers. Wie häufig ist jetzt ein Artikel beispielsweise eines großen Publishers in Apple News oder in Google News vertreten und so weiter.
Okay, anhand dieser Daten, was lässt sich denn für mich dann ableiten als Redaktion oder als Online-Publisher? Sehe ich dadurch, okay, diese Themen sind besonders beliebt, dass sie auf den höheren Positionen sind? Oder welche Schlüsse kann ich dann letztendlich daraus ziehen?
Bei den Aggregatoren ist es so, dass man gar nicht so genau weiß, wie die funktionieren. Man weiß, bei manchen steht zum Teil zumindest eine Redaktion dahinter, manche sind allein und komplett datengetrieben, das heißt irgendwie ein Algorithmus entscheidet das und man weiß gar nicht, wie dieser Algorithmus funktioniert. Und man kennt das vielleicht früher aus dem SEO-Game, da war es ja so, dass man auch nicht genau wusste, wie funktioniert dieser Algorithmus, was muss ich tun, damit es oder damit meine Seite besser rankt oder man in die Showreels kommt und so weiter. Und diesen Schritt, den sind wir gerade dabei zu machen, zu sagen, okay, so lässt sich Algorithmus erklären, mit diesen Möglichkeiten kommt man da besser rein, mit diesen Themen kommt man da rein. mit diesen Themen oder mit diesen Möglichkeiten kann man seine Positionierung darin verbessern. Das ist sowas, was man auf die lange Sicht, wenn man sich eben Zeiträume der Vergangenheit anschaut, auf jeden Fall herausfinden kann. Und wenn man jetzt einfach live drauf schaut, dann ist es eben ganz relevant auch für das SEO-Team, um auch Erfolge messen zu können. Also wenn man versucht hat, aktiv irgendwie in einen Aggregator zu kommen, hat das geklappt, hat es nicht geklappt, das lässt sich bisher und wie lange ist man dann da drin geblieben, das lässt sich bisher eben gar nicht so genau sagen, weil dann ist es so, da kam die Ursprungsidee für das Ganze eigentlich her, dass man dann auf seinem Mobiltelefon in der App guckt und der eine guckt, ich sag mal, um 13 Uhr, der andere um 13:30 und der um 13 Uhr sagt, nee, wir waren gar nicht drin, der um 13:30 sagt, doch, wir waren drin und einer, der um 13:45 drauf schaut, sagt, nee, wir waren gar nicht drin, einfach weil der Artikel nur eine kurze Zeitspanne drin war und man weiß dann am Ende gar nicht, okay, wie lange waren wir wirklich drin und was hat uns das gebracht?
Prinzipiell zusammenfassend kann man sagen, dass wir weg von einem Bauchgefühl hin zu einer datengetriebenen Beobachtung gehen wollen oder wir das Tool entwerfen, das sozusagen datengetrieben an diese Beobachtungsprozesse herangeht und sozusagen nicht nur das Bauchgefühl hat man natürlich trotzdem noch, aber das ist dann sozusagen mit Daten gefüttert oder fundiert ist.
Okay, und was kann ich jetzt mit den Daten, die ich über meine Wettbewerber habe, machen? Also ich frage, vielleicht sind es für euch ein bisschen blöde Fragen, aber ich kenne mich halt in dem Medienhaus nicht aus. Ich denke, unsere Hörerinnen wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht könnt ihr da einmal erklären, was hat denn so ein Online-Publisher davon, seinen Wettbewerb zu beobachten und die Positionen zu sehen und die Dauer auch, wann welcher Artikel, wie lange, an welcher Position war. Was kann er damit machen und wie kann er dann seine eigene Redaktion dementsprechend reagieren lassen oder anpassen?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Strategie des jeweiligen Publishers an. Es gibt im Großen und Ganzen zwei mögliche Strategien. Das eine ist Reichweite und keine oder wenig Abos. Das heißt, da ist man dann sehr stark in diesem SEO-Bereich, dass man versucht, in die Aggregatoren und in Google reinzukommen, um ganz viel Traffic zu erreichen und dann über Anzeigen dann natürlich seinen Umsatz zu machen und seinen Gewinn. Die andere Möglichkeit ist, dass man natürlich auch auf die Reichweite schaut, weil man einfach letztendlich ja diesen Marketing-Funnel dann erhöht an Leuten, die potenziell ein Abo bei einem abschließen würden. Und das sind so die zwei Stränge, die es gibt, die sich aber letztendlich eben auf eins zurückführen lassen, nämlich Reichweite erhöhen. Und damit muss man, und um das zu schaffen, muss man natürlich die Leserinteressen verstehen und analysieren können. Und das hatte ich eingangs schon erwähnt. Bisher ist es eben so, dass man nur auf seiner eigenen Seite weiß, was die Leserinteressen sind, gibt da natürlich ebenfalls Bauchgefühl. Ist ja ganz logisch, irgendwie Sex Sells, das funktioniert auch im Publishing, passt vielleicht gar nicht zur Marke. Da muss man natürlich auch immer drauf achten und kann dann auch bei seinen Wettbewerbern schauen, okay, die gehen gerade in diese Richtung. Wir wollen aber thematisch bzw. publizistisch einen Kontrapunkt setzen und eben eine Art, ich sage jetzt mal, Qualitätsoffensive starten. Das heißt, dass man nicht über Sex- und Beziehungsgeschichten sich Reichweite holt, sondern über Qualitätsartikel. Also so die Abgrenzung im Markt ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema und gerade wenn es um Abos geht und um Markenaufbau letztendlich, was das Wichtigste ist, einfach um Abos abschließen zu können, ist das natürlich das Wichtigste.
Okay, sehr spannend. Ich glaube, der Use Case ist ganz gut klar geworden. Wie ist denn derzeit eure Teamstruktur? Wie seid ihr da aufgebaut?
Also da sind erstmal Stefan, Bernd und ich, wir sind das Gründerteam. Dann haben wir noch eine Designerin hinzugezogen, um zum Beispiel unsere Webseite und viele andere Dinge zu entwerfen, auch die App, den Aufbau der App. Und dann haben wir auch ein paar Mentoren hinzugezogen von der Uni Paderborn oder von meiner Hochschule, die uns bei vielen Dingen unterstützt haben, vor allem bei Anträgen. Genau. Und ja,
vielleicht kann man dann sagen, wer was macht. Wir hatten es eingangs, ich mache eben die Datenauswertung, Fabi Finanzen und das ganze Administrative, die ganze Bürokratie, die damit dranhängt, ein Unternehmen zu gründen und zu führen. Und der dritte im Bunde ist Bernd, das ist mein Bruder. Der macht eben die ganze Softwareentwicklung, genau. Und hinzu kommt, wie Fabi gesagt hat, zwar nicht als Gründerin im
eigentlichen Sinne.
Im eigentlichen Sinne einfach jemand, der uns unterstützt und uns gerne ihre Hilfe anbietet. Das ist Elisabeth, unsere Designerin, die uns von Anfang an Top-Designs für unsere Webseite, für unsere Präsentationen und alles bereitgestellt hat. Und ja, die das so gut gemacht hat, dass wir immer sagen, so, das ist auf jeden Fall ein Top-Learning, was wir anderen mitgeben. Holt euch eine Designerin und lernt von ihr, wie Dinge auszusehen haben, damit das von Anfang an wirklich ein super Markenauftritt ist.
Und wie strukturiert ihr derzeit eure Arbeit im Team? Also seid ihr alle Vollzeit unterwegs? Seid ihr Teil oder ist es teilweise auch Teilzeit? Und ja, kommt ihr jeden Tag ins Office? Macht ihr es remote? Wie sieht bei euch so der Arbeitsalltag aus?
Also es ist so, dass Bernd ja aufgrund seiner Wohnsituation in München permanent ist und Stefan in der Nähe von Paderborn wohnt und ich tatsächlich ja auch in der Nähe von Hannover komme. Und Stefan ist derjenige, der am häufigsten im Büro anzutreffen ist. Ich bin ab und zu da und bei Bernd nur bei wichtigen Anlässen. Das ist im Moment nicht anders zu machen. Und unsere Prozesse, also ja, wir haben eigentlich jeden Morgen sozusagen ein 9:30 Uhr-Meeting, wo wir uns immer Update-Calls geben. Was steht an, tagesprogrammmäßig für jeden? Was sind die nächstgrößeren Aufgaben? Da werden auch dann ganz viele bürokratische Sachen besprochen, wie es mit unserer Bank aussieht zum Beispiel oder wie weit unsere Anträge beim Steuerberater oder beim Notar sind. Und genau. Dann haben wir das noch so geregelt, dass wir feste Termine auch mit unserer Designerin haben montags. Und da werden dann ja auch die wichtigsten Projekte dann für die Wochen besprochen. Und wir haben sozusagen einen regelmäßigen Austausch miteinander. Und das ist auch ein Punkt, der ziemlich wichtig ist, dass man sich wirklich regelmäßig sieht. Und einmal die Woche ist viel zu wenig. Also wir haben das jeden Tag und fahren damit sehr gut, weil praktisch jeder von jedem Thema, wo der andere halt dran arbeitet, Ahnung hat und also nicht direkt Materie drin ist, aber auf jeden Fall weiß, in welche Richtung es bei welchem Thema geht. Und da können wir uns immer zu dritt beraten, falls einer noch einen anderen Input hat und so weiter.
Ja, ich denke, das ist sehr gut in der Frühphase, insbesondere da möglichst regen Austausch zu haben über alle Details. Jetzt hattet ihr, oder mich stellt sich noch die Frage, hat einer von euch irgendeinen Background in der Medienlandschaft gehabt oder wie seid ihr auf dieses Problem gekommen, was ihr dort löst?
Ja, tatsächlich, mein Bruder Bernd hat Medienwissenschaften studiert und war dann auch journalistisch tätig bei verschiedenen, bei verschiedenen Medienhäusern, ist dann aber als Softwareentwickler, hat er beim Bayerischen Rundfunk angefangen in München zu arbeiten, ist dann aber wieder ein bisschen zurück in die journalistische Schiene und war am Ende dann eben in der Redaktion, in der erweiterten Redaktionsleitung dort für die Softwarefragen zuständig. Und in diesem Redaktionsalltag ist ihm das eben aufgefallen, dass viel zu viel auf das Bauchgefühl gehört wird, gerade was Wettbewerber angeht.
Und als er zu dieser Erkenntnis gekommen ist, was ist dann passiert?
Als er zu der Erkenntnis gekommen ist, hat er mich angerufen und hat gefragt, ob ich Bock hätte, das Projekt weiter zu verfolgen. Er hätte da ein paar gute Ideen. Und dann haben wir natürlich viel darüber gesprochen. Er hatte in seinem Kopf das schon, ich sag mal, schon ganz schön ausgearbeitet, was man ja normalerweise eher nicht hat. Haben dann natürlich noch viele Änderungen durch meinen Input dann gemacht, haben das immer weiterentwickelt, haben validiert, haben Fabi ins Team geholt, der dann natürlich auch super viele Ideen noch hatte und so hat sich diese Grundidee, die mein Bruder hatte, dann so weit entwickelt, dass wir jetzt sagen können, genau, wir machen so ein Dashboard live und für vergangene Zeiträume.
Und wann habt ihr offiziell gestartet mit Acernis?
Offiziell gestartet haben wir letztes Jahr im Sommer als Projekt, da haben wir angefangen, den Businessplan zu schreiben für das Exist Gründerstipendium. Da muss man so ein Ideenpapier einreichen, da haben wir im Sommer angefangen zu dritt. Genau, und als GmbH gestartet sind wir jetzt im letzten Monat, da waren wir beim Notar, haben alles unterschrieben und Ding festgemacht.
Okay, sehr spannend. Erzähl doch mal über das Exist Gründerstipendium. Was muss man da machen? Wie seid ihr da reingekommen? Wie wurde euer Innovationsgrad bewertet?
Das Ganze hat sich so entwickelt, dass wir eben mit der Idee hier zur Uni Paderborn gegangen sind, zur Garage 33 und gesagt haben, hey, wir glauben zumindest, wir haben eine super Idee und wir brauchen ein bisschen Geld und wir brauchen ein bisschen Unterstützung bei allem. Und dann waren die auch super unterstützend, haben uns verschiedene Vorschläge gemacht, wie wir uns finanzieren können, was wir tun können, wie sie uns weiterhelfen können. Wie man jetzt vielleicht oder wie du zumindest siehst und die Lehrer, die Hörerinnen und Hörer vielleicht dann auch hören, dass wir hier auch Unterstützung zum Beispiel durch dieses Podcast-Studio haben, wo wir natürlich super dankbar sind, dass das so klappt. Und es ist beim Exist-Gründerstipendium so, dass man eben mit so einer Organisation wie der Uni im Hintergrund ein Ideenpapier schreibt. Das sind 25 Seiten, glaube ich, Fabi, richtig?
Ja, 25.
Genau, zu ganz vielen Aspekten der Gründung und oder der Idee, auch teilweise, wo wir uns noch nicht so viele Gedanken zu gemacht hatten, wurde man dann ein bisschen dazu gezwungen, sich Gedanken dazu zu machen, damit man was Sinnvolles auf Papier bringen kann. Und dann schreibt man diesen Antrag. Wir haben das ein halbes Jahr ungefähr gemacht, ein bisschen länger. Wir mussten natürlich dann auch schon mit ersten Kunden sprechen und LOIs, also so Letter of Interest, besorgen von Kunden, die unser Produkt möglicherweise gut finden. Und genau, als wir dann alles zusammen hatten im Dezember, also ja ziemlich genau nach einem halben Jahr, haben wir das Ganze dann abgeschickt und mussten dann warten. Und dann war es irgendwann soweit, dass wir die Bewilligung bekommen haben.
Im Prinzip die Kapitel in diesem Antrag kann man unter, also Wettbewerbsanalyse ist da drin, ein Finanzplan, ein Businessplan ist da drin mit Worst-, Middle- und Best-Case-Szenarien, die wir für die nächsten zwei Jahre abbilden mussten, sozusagen mit unseren erwarteten Umsätzen, die Kosten, die entstehen, Personalplanung ist drin, Innovationsgrad, die Beschreibung unseres Teams natürlich mit allen Mentoren, die wir sozusagen gefragt haben, ob sie uns bei unserem Projekt unterstützen wollen, ist in diesem Papier geschrieben. Und genau, dann haben wir gewartet und im Mai, oder ich weiß nicht mehr genau, wann das war, haben wir eine positive Rückmeldung bekommen, dass wir genau gefördert werden.
Okay, also hat der ganze Antrag, also einmal den Antrag stellen, knapp 6 Monate gedauert und dann nochmal knapp 5 Monate bis zur Freigabe, sag ich mal.
Ja, offiziell sind es eher so Richtung 3 Monate, die zumindest das PTJ, dieser Projektträger, angibt, die sie den Antrag bearbeiten. Bei uns kam eben so ein bisschen dazwischen. Wir haben es direkt vor Weihnachten abgegeben, weil wir es auch endlich mal hinter uns dann haben wollten, nach dieser dann doch relativ langen Zeit. Wir hatten uns das deutlich kürzer vorgenommen. Dann war eben erstmal Weihnachten, dann waren Leute im Urlaub. Dann geht das Ganze zum Projektträger, das muss da postalisch hin. Das waren dann eben auch nochmal 2-3 Tage einfach die, ja, so mehr oder weniger grundlos verloren gegangen sind. Genau, und dann wurde das da bearbeitet. Dann kam irgendwann das Okay. Das Ganze muss dann aber auch schriftlich nochmal zurück zur Uni, bevor die wirklich anfangen, so richtig zu arbeiten und Projektträger da verschiedene Sachen unterschreiben und so weiter müssen. Dauert das einfach eine Weile, die ja aus unserer Sicht vielleicht vermeidbar ist, aber die man so hinnehmen muss und die man aber dann auf jeden Fall einplanen muss.
Und habt ihr noch weitere Förderungen bekommen neben dem Exist-Gründerstipendium?
Ja, wir haben bei Medienanstalt NRW nehmen wir am Journalismus Lab Batch 6 teil. Das ist auch eine Förderung, ja, wie gesagt, von der Medienanstalt NRW. Haben uns beworben, da mussten wir zweimal pitchen vor einer Jury und die haben uns dann dankbarerweise in ihr Team, sozusagen in den Batch mit 3 anderen Teams aufgenommen. Und dort haben wir dann auch Coaches an die Hand bekommen, die uns sehr zum Beispiel beim Thema Pricing, beim Recruiting Tipps und Arbeitsweisen in die Hand geben, die uns auf jeden Fall sehr weiterbringen. Und genau, das ist das zweite Fördermittel, was wir dann erhalten haben in dieser Zeit.
Genau, was man bei dem Media Innovation Fellowship auch nicht unterschätzen darf, ist eben das Mentoring. Wir haben noch einen Mentor zugewiesen bekommen und wir können eben das ganze Netzwerk von dem Journalismus Lab nutzen und das ist natürlich auch super hilfreich.
Ja, es hilft bestimmt auch im Vertrieb und erste Leute kennenzulernen für Validierungen etc. pp. Das ist bestimmt sehr hilfreich, wenn man da jemanden findet, der einen die Türen öffnet im Netzwerk.
Ganz genau, ganz genau.
Was gab es denn noch für große Challenges bei euch am Anfang, neben den ganzen Förderdschungel, den ihr durchkämpfen musstet. Was gab es noch für Herausforderungen für euch am Anfang?
Ja, also du hast es gerade genannt, die größte Challenge war einfach, die Zeit vernünftig einzuplanen und daran zu denken, dass es eben bürokratische Prozesse sind, die dann doch länger dauern, als wir angenommen haben. Wir haben uns nämlich eben einfach da drin vertan und dachten, okay, es geht alles ein bisschen schneller und dann läuft das. Eine weitere Challenge liegt vielleicht so ein bisschen darin, die Bernd und ich hauptsächlich hatten, das war eben, dass wir Bernd diese Grundidee hatte und die sich immer weiterentwickelt hat. Und da muss man einfach auch bereit für sein, diese Grundidee, die zu dem Zeitpunkt in Bernds Kopf war, wo er dachte, ich sag mal, die ist perfekt, dann so weiterzuentwickeln und diese Idee so ein Stück weit loszulassen, damit sie sich dann weiterentwickeln kann, genau.
Vielleicht noch zu nennen wäre, dass wir natürlich immer noch nicht das volle oder die Frage vollkommen beantworten können, wenn wir sozusagen mit Leuten reden, die wenig in der Thematik sind, dass wir denen auf kurz und knapp sagen können, was genau wir machen, weil unser Produkt schon relativ in eine Nische geht und Leute, die nicht vom Fach sind, dann es schwierig haben, nachvollziehen, was machen wir eigentlich genau. Das ist, da arbeiten wir jetzt immer weiter dran, das weiter zu verfeinern.
Ja, interessanterweise auch tatsächlich so ein Stück weit aus Leuten aus der Branche, das dann wirklich nahezubringen und in der Gesamtheit und in der Vision, wo es noch hingehen soll, vollständig zu erklären, dass man da wirklich auf dem gleichen Stand sind, ist manchmal gar nicht so ganz leicht, weil unsere Software im perfekten Fall dazu führt, dass eben eine Redaktion datengetrieben arbeitet und ihre Prozesse umstellt. Und dass eben so eine neuartige Herangehensweise an Themen ist, ist das auf jeden Fall auch nicht immer ganz leicht für alle Beteiligten immer zu verstehen, wo es hingeht. Genau, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Das ist, um es nochmal deutlich zu machen, also in der Branche erstmal ist es dadurch, dass es doch sehr innovativ ist, teilweise etwas schwierig, das in seiner Gesamtheit nachzuvollziehen. Und dementsprechend ist es noch schwieriger für Leute, die gar nicht aus der Branche kommen oder wenig Berührungspunkte damit haben, das dann komplett zu verstehen und nachzuvollziehen.
Okay, sehr gut. Und wie geht ihr jetzt in der Validierung von eurem Produkt beziehungsweise in der Vermarktung vor? Sagt ihr, okay, ihr seid schon an dem Punkt, wo dem Produkt nicht mehr viel fehlt zur 100%igen Marktreife, oder würdet ihr sagen, ihr seid gerade in der Beta-Version? Wo steht ihr gerade produktseitig?
Produktseitig haben wir ein MVP fertiggestellt. Der wird in Pilotprojekten vertestet. Dazu haben wir schon verschiedene Redaktionen angesprochen, uns mit denen in Kontakt und starten mit denen Pilotprojekte, damit wir dann eben ja direkt das Feedback von denen bekommen. Wir haben ganz aktuell haben wir eben nur dieses Live-Dashboard, das Augmented Reality-Dashboard in der Live-Ansicht. Hinzu kommt dann, wie gesagt, ziemlich zeitnah dann auch, dass man sich Zeiträume in der Vergangenheit anschauen kann. Und was auch noch nicht abgebildet ist, ist eben diese gesamte Bandbreite, den 360-Grad-View. Wir sagen immer, wir sind bei 180, wir machen gerade die Webseite, die beobachtet wird. Wir haben schon verschiedene Prototypen für Newsletter und alle weiteren Kanäle, aber die sind noch nicht in der Software integriert und eben auch noch nicht einsatzbereit, sodass man die an Kunden rausgeben könnte.
Und wie laufen die Pilotprojekte bei euch ab? Was macht ihr da genau? Gibt es vorher eine Phase, wo ihr schon mit den Leuten sprecht, oder schmeißt ihr denen direkt das Tool vor die Füße, oder wie läuft es genau?
Mit unserem aktuellen Pilotpartner sind wir schon ziemlich lange in Gesprächen. Es hat sich eben vor allem dadurch verzögert, dass wir lange auf das Gründerstipendium gewartet haben und dann jetzt auf Anwälte bzw. auf die Gründung warten mussten, bevor das Ganze dann eben rechtlich dingfest gemacht werden kann. Da gehen wir so vor, dass wir das Produkt natürlich vorher einmal erklären, wo soll es hingehen, wo stehen wir gerade, und dann installieren die sich das bei sich auf ihren Computern, nutzen das und dann fragen wir in regelmäßigen Zeiträumen mal nach. Zum einen, also in jederlei Hinsicht fragen wir nach, wo hakt es, wo funktioniert es gut, welche Features wünschst du dir? Wir haben natürlich einen Feature-Backlog schon, aber da müssen wir natürlich dann auch priorisieren und herausfinden, was sind wirklich die wichtigsten Dinge, die wir zuerst noch angehen müssen.
Okay, und eure Kunden oder eure Pilotprojekte, die ihr jetzt habt, sind das auch schon zahlende Kunden oder derzeit noch nicht?
Doch, wir haben uns von Anfang an vorgenommen, auch für die Pilotprojekte uns die Schulden bezahlen zu lassen. Und so machen wir das dann auch, ja. Wir sind ja im B2B-Bereich und da ist es zum einen nicht unüblich und zum anderen ist es auch einfach nötig für uns, dass wir einen Cashflow haben und uns vernünftig finanzieren können und nicht nur auf die Stipendien angewiesen sind.
Und war das schwierig, das zu verkaufen, auch wenn es noch nicht fertig ist?
Ja, es würde ich sagen, das kommt ganz auf die Redaktion an, beziehungsweise auf wen wir zugegangen sind. Also, es gibt also viele Redaktionen sind in unterschiedlichen Stadien der Digitalisierung und je nachdem, ob wir sozusagen Anhaltspunkte oder Sachen getroffen haben mit unserer Vorstellung, mit unserer Präsentation, wo sie sozusagen sagen, ja, das könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Da war es natürlich leichter, sozusagen dann mit ihnen in weitere Gespräche zu gehen, wenn Redaktionen noch nicht sozusagen bereit waren, weil einem noch nicht in diesem Digitalisierungsgrad waren, den man benötigt, um unsere Software zu verwenden, dann konnten wir natürlich dann auch nicht weiter ins Gespräch kommen. Aber ja.
Wie lange soll denn die Prototypenphase noch gehen oder die Pilotprojektphase? Wie lang soll das noch gehen? Wann wollt ihr richtig in den Markt starten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall dauert das jetzt bis zum Ende des Jahres, dass wir wirklich viel Feedback sammeln, auch weitere Pilotprojekte nach Möglichkeit noch starten. Und dann nehmen wir uns vor, immer so 3 bis 6 Monate diese Pilotprojekte laufen zu lassen. Teilweise natürlich auch mit einem anderen Fokus, je nachdem, wen wir da als Kunden gewinnen konnten. Weil es eben einfach so ist, dass zum Beispiel Lokalredaktionen beziehungsweise ja, also zum einen lässt sich unterscheiden lokal, national, regional Redaktionen. Und zum anderen, wie Fabi meinte auch, der Digitalisierungsgrad ist dann natürlich auch entscheidend. Und dann schauen wir immer, welcher Publisher hat welche Bedürfnisse, die wir dann eventuell mit abdecken wollen mit unserer Software oder auch nicht.
Und was plant ihr dann in Zukunft? Wie wollt ihr auf den Markt zugehen? Wie wollt ihr Marketing und Sales aufbauen? Habt ihr da schon erste Ideen, Fabian?
Also wir haben zum Beispiel auf unserer Internetseite auch ganz viele Berichte sozusagen, die man sich kostenlos angucken kann über zum Beispiel Korrelationen zwischen Corona-Welle und Berichterstattung und sozusagen, ja, also Reports kann man dort lesen über die Bundesliga zum Beispiel, welcher Verein ist jetzt beispielsweise Medienmeister geworden. Gut, okay, ja, die ersten 2, 3 Plätze sind vielleicht klar, aber danach wird es schon spannend zu sehen, welcher Verein unabhängig von der tatsächlichen Platzierung in der Tabelle sozusagen die meiste Berichterstattung bekommen hat. Und dann sind wir auf Twitter, LinkedIn unterwegs, teilen Beiträge, zum Beispiel, wenn wir auf Messen waren, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, haben wir auch ein paar Beiträge rausgehauen. Und genau, so haben wir das in erster Linie aufgebaut für die jetzige Phase. Und wir sind aber auch auf der Suche zum Beispiel nach studentischen Hilfskräften, die uns sozusagen auch beim Marketing unterstützen und sozusagen auch dann ein Marketing zukünftig aufbauen mit unseren Ideen und deren fachlichen Kenntnissen.
Genau. Also im Moment, oops, sorry.
Ja, genau. Der Vertrieb ist einfach relativ klassisch bisher gehalten als B2B. Wir haben ein paar Cold Calls gemacht. Wir haben eben die Intros durch verschiedene Mentoren in unserem Netzwerk. Und damit ist der richtige Vertrieb dann sehr klassisch. Und das Marketing versuchen wir dann eben so ein bisschen aufzubauen über diese Reports, die nämlich für wirklich ein sehr breites Publikum auch interessant sind.
Okay, also eine Mischung aus klassischen Sales und viel Inbound-Marketing, also Content-Marketing, was derzeit unterwegs ist. Okay, wie sieht denn derzeit euer Pricing aus und wie seid ihr da hingekommen auf das Pricing? Du hast ja gerade schon angedeutet, dass ihr da Unterstützung bekommen habt bei einem eurer Accelerator. Vielleicht kannst du einmal erklären, was ihr euch bei eurem Pricing gedacht habt und wie das Modell aufgebaut ist.
Genau, wir bekommen bei dem Thema noch Unterstützung. Das entwickelt sich bei uns immer stetig weiter. Es ist so aufgebaut, dass pro zu beobachtenden Wettbewerber abgerechnet wird. Das ist dann monatlich oder jährlich. Und in dem ganzen Bereich haben wir natürlich geschaut, was kostet vergleichbare Software, die auch in Redaktionen eingesetzt wird. Und dann kommen wir da eben auf einen Betrag. Das ist, was wir uns hauptsächlich angeschaut haben. Natürlich haben wir auch mal durchgerechnet, wie sieht das aus, wie viel Geld brauchen wir überhaupt, was sind unsere Kosten und wie können wir das Ganze dann wirtschaftlich auch attraktiv gestalten. Und natürlich ganz wichtig ist auch die Zahlungsbereitschaft bei den Kunden. Wir haben natürlich jetzt bei den Pilotprojekten schon Geld bekommen. Da sind wir etwas unter unserem eigentlichen Preis reingestartet, weil wir natürlich noch in der Entwicklung sind und natürlich auf deren Mitarbeit angewiesen sind. Da haben wir dann natürlich einen Rabatt gegeben.
Okay, sehr spannend. Ja, ich wünsche auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, auch in dem Sales- und Marketing-Bereich. Ich denke, das ist ja ein spannendes Thema für die ganzen Redaktionen. Wie sieht das denn aus bei euch mit dem Bereich Venture Capital und externe Finanzierung? Seid ihr da schon dran am Arbeiten oder geht ihr da gerade in die Richtung?
Also bisher haben wir dieses Access-Gründerstipendium für das erste Jahr der Gründung. Uns ist natürlich klar, wir müssen uns besser früher als später mit der Folgefinanzierung beschäftigen. Und mit Venture Capital haben wir uns am Anfang immer gesagt, ja, erstmal wollen wir dieses Access-Gründerstipendium abarbeiten und eigentlich wollen wir sozusagen erstmal unter uns dreien bleiben, ohne jemanden reinzuholen. Aber haben wir auch schon in jüngster Vergangenheit mit Leuten gesprochen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben und da sehr, sehr viel Wissen mitbringen. Und sie haben gesagt, dass es auf jeden Fall empfehlenswert wäre, über kurz oder lang, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, natürlich über Venture Capital dann an Kapital zu bekommen, zu kommen, um halt Wachstum zu wachsen. Und da sind wir gegen Ende des Jahres oder wahrscheinlich schon vorher werden wir uns für das nächste Jahr uns einen Weg überlegen, eine Strategie zurechtlegen, wie wir das nächste Jahr natürlich dann überstehen werden, beziehungsweise woher wir Geld bekommen. Am besten Fall ist es natürlich, wenn wir uns selber finanzieren durchs Unternehmen, aber das ist, ja, muss man gucken, das ist ja nicht selbstverständlich. Und das hängt auch von ganz vielen Faktoren ab, deswegen, ja, Venture Capital ist immer eine Möglichkeit, um an Geld zu bekommen, also Geld zu bekommen. Zu wachsen.
Okay, sehr spannend. Und vielleicht können wir einmal auf den Tech-Bereich zu sprechen, auch wenn dein Bruder Bernd nicht da ist, aber du bist ja, glaube ich, Stefan, auch sehr in dem Datenbereich versiert. Vielleicht könnt ihr da einmal euren Tech-Stack aufzählen oder erklären, dass wir einmal so einen Eindruck davon bekommen, wie es auf der technologischen Seite aussieht.
Ja, ich kann es probieren. Genau, der perfekte Ansprechpartner dafür ist natürlich Bernd. Ich habe da aber einen kleinen Einblick immerhin drin. Unsere Software läuft im Electron Framework. Damit kann man eben dann die Webseiten da relativ bequem drin darstellen und alle weiteren Informationen damit einblenden. Was haben wir noch beim Tech-Stack?
Ja, das wäre.
Genau, also haben wir im Electron-Framework und ganz konkret machen wir es da so, dass wir eben die Mobilansicht der Webseiten darin darstellen können mit diesem Framework und dass wir das ganz aktiv nutzen. Das ist so der Hauptpunkt. Ansonsten laufen wir ganz aktuell in der Google Cloud. Da kommen in näherer Zukunft dann auch noch ein paar Machine Learning-Features hinzu, insbesondere was so Entity Recognition und so weiter angeht. Das werde ich ja auch noch mal ein bisschen weiter angehen und das für uns ausarbeiten.
Okay, und ihr scrappt quasi immer die Seiten von dem jeweiligen Wettbewerber. Ist das ein einfacher Scrapper oder wie läuft das genau? Wie holt ihr euch die Daten von den Seiten? Wie speichert ihr das Ganze?
Genau, das hast du schon genau richtig erkannt. Also wir nutzen Webscraper, um die Informationen von diesen Seiten zu holen. Die sind natürlich sehr speziell angepasst für den jeweiligen Anwendungsfall, bei uns eben die Artikel herauszufinden und die Positionierung und die Dauer und so weiter. Das sind alles aufzunehmen. Das Ganze wird dann letztendlich einfach in der Datenbank gespeichert und dann darauf aufbauend werden die ganzen Auswertungen dann natürlich erst gefahren.
Okay, verstehe. Und derzeit macht ihr das quasi zu zweit in der Entwicklung? Oder habt ihr auch externe Unterstützung?
Nee, wir machen das zu zweit, beziehungsweise den allergrößten Teil macht natürlich Bernd alleine. Hat man vielleicht gemerkt, ich bin da gar nicht so tief im Thema drin. eben wenn es um diese Datenauswertung und um Machine Learning geht, dann, ich sag mal, schlägt meine Stunde und dann kann ich da nochmal ein bisschen rumnörden mit ihm zusammen, dass das dann auch eben alles zusammenpasst. Genau.
Okay, sehr gut. Und was sind jetzt eure nächsten Schritte für die Zukunft?
Ja, die nächsten Schritte sind auf jeden Fall erstmal die Pilotprojekte erfolgreich abschließen und weitere Pilotprojekte starten, beziehungsweise dann Kunden finden. Ganz aktuell wollen wir eben darauf warten, dass dieser ganze Gründungsprozess wirklich abgeschlossen ist mit Handelsregister und allem Drum und Dran und Gewerbeanmeldung. Und es ist natürlich so ein großes Thema. Und wenn das dann wirklich einmal abgeschlossen ist, dann gehen wir auch nochmal dran, weiter im Sales-Bereich unsere Kontakte zu nutzen, nochmal aktiv auf Kunden oder auf mögliche Kunden zuzugehen und dann einfach ja, verkaufen, ne? Dass wir ein bisschen Umsatz machen können, dass wir Feedback bekommen.
Ja. Brandaktuell kann ich auch sagen, dass wir auf jeden Fall Erfolge auf der Suche waren, unser Team zu erweitern, nämlich durch eine studentische Hilfskraft, die uns wahrscheinlich ab August bei unserem Vorhaben unterstützen wird im betriebswirtschaftlichen Bereich, aber auch im Programmieren.
Ah, sehr cool, super. Ja, Glückwunsch an der Stelle, euer erster Mitarbeiter.
Danke.
Ganz genau, danke.
Live festgehalten hier im Podcast für die Ewigkeit. Sehr gut. Gut, was sind denn, also du hast gerade schon angedeutet, dass ihr jetzt die nächsten Kunden angehen wollt. Habt ihr schon ein Ziel im Blick, wie viele Kunden ihr dieses Jahr noch onboarden möchtet?
Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie lange sich dieser ganze Verkaufsprozess und der Integrationsprozess in der Redaktion hinzieht. Es ist natürlich einfach so, dass man im B2B-Bereich das als Nutzer in den meisten Redaktionen nicht einfach installieren kann und dann nutzt man das, sondern natürlich braucht man da erstmal durch die IT-Abteilung irgendwie eine Erlaubnis oder wie auch immer. Ganz häufig natürlich im einfachsten Fall ist es einfach einmal beim Administrator anrufen und dann die Freigabe bekommen und es installieren. Aber in gerade großen Redaktionen ist es dann natürlich auch wieder ein relativ aufwendiger Prozess, der einfach Zeit dauert. Das ist zum einen so. Und zum anderen ist natürlich der Verkaufsprozess selber auch teilweise gar nicht so schnell, weil eben ja bei uns sowie auch bei den Kunden dann viele Prozesse im Hintergrund erst noch ablaufen müssen, damit das starten kann. Wir haben uns für das erste Jahr so ein Ziel gesetzt, dass wir 7 bis 9 Kunden auf jeden Fall haben möchten, damit wir dann auch einfach genug Feedback und ein breites Feedback zur Software auch bekommen können. Dazu wollen wir eben das Exist-Gründerstipendium nutzen.
Okay, sehr gut. Viel Erfolg dabei. Wenn ihr jetzt das 10-fache Budget hättet, was würdet ihr dann tun?
Dann würden wir auf jeden Fall unsere Vertriebsmannschaft ausbauen, unsere Programmiermannschaft ausbauen. Und dann hätten wir wahrscheinlich noch so viele Features, dass auch der Vertrieb deutlich schneller und deutlich einfacher geht. Also schneller ist eigentlich gar nicht so das Problem in dem Fall, sondern wir würden dann international auch ausrollen können. Genau, das wäre auf jeden Fall so ein Schritt, den wir mit 10-fachem Kapital machen könnten.
Sehr cool. Ja, dann kommen wir leider schon fast zum Ende des Podcasts. Ich habe jetzt noch ein paar kurze Fragen an euch, die ihr einfach ja, möglichst schnell beantworten könnt. Gerne dann auch beide immer nacheinander. Wer ist euer Vorbild?
Das ist eine gute Frage. Muss ich erst mal überlegen. Zum einen, also klar, vielleicht eine langweilige Antwort, aber auf jeden Fall meine Eltern, was den Ehrgeiz angeht und Arbeitsleben und hinter Sachen stehen und Disziplin zeigen. Das ist auf jeden Fall meine Eltern, würde ich sagen. Und auf beruflicher Ebene, da habe ich mir tatsächlich noch gar nicht mal so wirklich, also jeden Mal aus der Wirtschaft habe ich mir noch gar nicht mal so richtig ausgeguckt, wem ich da eventuell folgen würde. Sagen, das ist mein Vorbild.
Genau, ja, so ein Vorbild im Tech-Bereich, wobei Vorbild da auch ein bisschen viel gesagt ist, ist Richard Socher. Der hat gerade ein Unternehmen gegründet, U.com, eine Suchmaschine, die es eben mit Google aufnehmen will. Das erstmal finde ich ihn, ich habe ihn in verschiedenen Podcasts gehört, sehr interessante Persönlichkeit, weil er nicht so ganz in dieses Silicon Valley Schema passt, sondern da auch, ich sag mal, relativ deutsch geblieben ist, sehr bodenständigen Eindruck macht. zumindest so in dem einen Bereich und dem anderen Bereich natürlich einfach sagt, okay, ich baue ein Unternehmen auf und das nimmt es mit Google auf und ist die bessere Suchmaschine. Das finde ich einfach sehr spannend und dann doch sehr inspirierend, dass das so möglich ist.
Sehr spannend. Was ist der Unterschied von You.com zu Google? Ich kenne es ehrlich gesagt noch nicht.
Der Unterschied liegt einmal in der Qualität der Ergebnisse, dass es eben nicht diesen SEO-Spam ausgibt, den man in ganz vielen Suchen hat. Und dann hat man zumindest ganz am Anfang auch eine andere Anordnung und in vielen Bereichen jetzt immer noch andere Anordnung der Suchergebnisse und man kann eben verschiedene Quellen für sich selbst als Nutzer festlegen, dass die relevant sind, dass man dann eben Ergebnisse von Reddit oder sowas eben als ganz oben angezeigt bekommt. Gibt es auch als Entwickler auch sehr spannend, gibt es einen Code-Modus, wo dann eben diese ganzen Quellen für Coder besser dargestellt werden.
Spannend. Wer sind denn eure Mentoren?
Unsere Mentoren sind von der Uni Paderborn verschiedene Professoren, einmal Professor Karbst und Professor Müller, die uns eben beim Antragstellen unterstützt haben und jetzt eben hier über das Netzwerk weiter mit Expertise zur Verfügung stehen.
Genau, und dann im Finanzbereich Professor Bönner von der Hochschule Ruhr-West. Das ist meine Hochschule, wo ich gerade meine Bachelorarbeit schreibe. Und genau, der ist war auch sehr nett und hat uns möchte uns unterstützen und unterstützt uns unseren Anliegen beziehungsweise auch beim Existenzantrag sehr große Hilfe gewesen.
Ja, Shoutout an die drei auf jeden Fall. Wer sind denn, wo informiert ihr euch denn über eure, oder ich formuliere es mal anders, was sind denn eure Quellen des Wissens für euren Startup-Weg?
Quellen des Wissens sind natürlich irgendwie ein bisschen platt, aber Bücher. Also hin und wieder schaut man dann doch mal rein in diese Klassiker Lean Startup und so weiter. Aber natürlich auch einfach ganz viel stumpf im Internet nachschauen, gerade zu verschiedenen Bereichen. Wir haben am Anfang wenig Expertise zum Thema Marketing gehabt. Das haben wir gemacht. Wir sind in die Bücherei gegangen, haben uns ein paar Bücher angeschaut. Wir haben im Internet gegoogelt und You.com genutzt haben da einfach ja viel Wissen versucht aufzubauen, damit das dann irgendwie auch sinnvoll funktioniert.
Und vieles bekommen wir natürlich auch über die Garage 33 hier in Paderborn mit auf den Weg gegeben. Da haben wir auch Coaches an die Hand bekommen. Zum Beispiel Tim, der uns ganz viel unterstützt, auch zweiwöchentliche Meetings, also Meetings im Zwei-Wochen-Rhythmus mit ihm haben und der uns dann sozusagen unsere häufig mal kritisiert, was unsere Arbeitsweisen angeht. Und da gibt es noch ein paar Rüffel. Vom Journalismus Lab haben wir natürlich Lisa und Marcel an die Hand bekommen, die uns auch sehr viele Tipps geben. Genau. Und zum einen müssen wir jetzt demnächst mal anfangen, wirklich die Sachen und die Ideen, die wir haben, aufzuschreiben. Das war, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte und nicht alles einfach in unseren Köpfen haben und dann loslegen. Also die Protokolle sozusagen beachten und dass wir halt sozusagen da organisierter auftreten, weil wenn wir wachsen, dann wird das sehr schnell sehr unübersichtlich. Also im Moment ist es noch okay, aber uns ist schon klar, irgendwann, das schaffen wir nicht, das alles im Kopf zu behalten.
Okay, was ist denn euer Lieblingsbuch so far?
Thinking Fast and Slow. Von Kahneman, ich weiß gar nicht so genau, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt. Tolles Buch, was so die Funktionsweise des Hirns zeigt, das fand ich wunderbar.
Bei mir ist es Das Kaffee am Ende der Welt von, ich weiß, ich habe den Namen leider jetzt schon vergessen. Da geht es um die Einstellung allgemein zum Leben und zur Arbeitswelt, den Stress, den man ausgesetzt ist und sozusagen da ein bisschen Balance zu finden. Zwischen dem Dschungel der Arbeitswelt und ja, den Einflüssen von außen.
Sehr spannend. Dann habe ich wieder neue Lektüre. Das gefällt mir gut. Habt ihr noch Events, die ihr gerne der Hörerschaft empfehlen möchtet?
Ja, hier in Paderborn finden natürlich immer regelmäßig von der Garage 33 Events statt zum Thema Gründen. Einmal jährlich gibt es den Ideenwettbewerb Call for Ideas. Der hat jetzt allerdings gerade erst stattgefunden, das heißt, im nächsten Jahr ist wieder im Sommer. Ansonsten sind wir auf jeden Fall beim World News Media Congress in Saragossa am Start. Ist wahrscheinlich für die meisten Hörerinnen und Hörer nicht so der Kongress, zu dem man gehen würde. Aber da sind wir als Aussteller am Start und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Und vielleicht, falls sich jemand fragt, warum wir uns den Namen Acernus gegeben haben. Wir drei haben früher zusammen gewohnt in Paderborn, in der Nähe von Paderborn im Ahornweg. Und Acernus ist Latein, also wenn man es mit C schreibt, dann heißt es Ahorn. Und so sind wir dann sozusagen auf unseren Namen gekommen für unser Startup.
Ah, sehr cool. Coole Story. Was ist denn euer Lieblingspodcast?
Natürlich SaaS Pioneers.
Ja. Ich wurde vorher bezahlt, klar. Aber und neben SaaS Pioneers, was hört ihr noch so für Podcast?
Tatsächlich vom Handelsblatt Disrupt, immer toll. Höre ich mir sehr viel an, wenn es so um Businessfragen geht. Und ansonsten einfach zum Abschalten, zum Relaxen, Podcast UFO mit Florentin Will und Stefan Tietze ist immer ein Lacher wert.
Bei mir ist es, weil ich sehr viel im Fußball interessiert bin, natürlich dann von 50 plus 2 mit Niklas und Nico, höre ich mir sehr gerne an. Genau.
Okay, Jungs, vielen Dank für die interessanten Einblicke in Acernus. Wer gerne noch mehr zu Acernus wissen will, kann gerne mal die Webseite besuchen, acernus.de oder die beiden Jungs auf LinkedIn suchen. Ich denke, da seid ihr bestimmt offen für jeglichen Austausch. Genau. Habt ihr noch irgendwas, was wir einsprechen sollten?
Gerne die Reports sich mal anschauen. Die veröffentlichen wir immer bei LinkedIn und bei Twitter. Gerne uns auf jeden Fall bei Twitter folgen. Da haben wir eben immer die interessanten Reports im normalerweise so 2-Wochen-Rhythmus. Wenn diese Folge kommt, haben wir hoffentlich schon veröffentlicht mal die eine Analyse zum Klimawandel und der Berichterstattung zum Klima. Ich glaube, das wird sehr interessant und das interessiert natürlich auch sehr viele Leute.
Sehr gerne. Und wenn hier natürlich interessierte Leute aus der Medienwelt zuhören und gerne euer Tool testen möchtet, ihr wisst, wo ihr es findet. Ansonsten bitte an alle Hörer einmal die Bitte, den Podcast zu abonnieren, uns ein gutes Rating zu geben. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen wollt, dann geht auf www.saas-pioneers.de oder wenn ihr Unterstützung braucht im Thema Growth Hacking oder der Softwareentwicklung, geht auf 01da.de und sucht mich bei LinkedIn. Wir können uns gerne einmal austauschen. Vielen Dank, Jungs, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg mit dem Tool und ich hoffe, wir sehen uns in 1-2 Jahren wieder, wenn ihr reich geworden seid mit dem Tool und durch die Decke geht und jedes Medienhaus auf der Welt euer Tool verwendet. Dann freue ich mich, wenn wir dann noch eine weitere Folge aufnehmen können.
Machen wir dann sehr gerne. Danke dir, Sergio.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.